Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Buchautorin und Coach für Paare und Frauen. Und ich begrüße dich zu meinem Podcast heute Tantra to go. In der heutigen Folge geht es um einen bekannten spirituellen Lehrer. Er ist bekannt unter dem Namen Osho oder auch Bhagwan. Er hatte ein spirituelles Zentrum, einen Ashram in Pune in Indien, und ihm ist es zu verdanken, dass Tantra im Westen sehr populär wurde. Also gerade in den 70er Jahren sind viele Menschen, es war so die Flower Power Zeit, sind nach Indien in seinen Ashram gegangen und haben sich mit seinen Meditationen, in seinen Ansichten und auch mit seinem freien Raum für Sexualität beschäftigt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Wolf Sugata Schneider. Mit ihm hatte ich bereits einen Podcast über kaschmirisches Tantra, über tibetisches Tantra. Er ist einer der sehr bekannten Menschen in der spirituellen Szene hier in Deutschland. Er ist Verleger, hat eine spirituelle Zeitschrift, die Zeitschrift Connection, herausgebracht, auch eine Tantra-Zeitschrift, viele Jahre. Und er ist Speaker und er kennt sich sehr gut aus, theoretisch über Philosophie, Spiritualität, aber eben auch praktisch, denn er war sogar eine Zeit lang bei Osho in seinem Ashram in den 70er Jahren. Darüber wird er uns jetzt berichten, und das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn jemand noch diese Erfahrung machen konnte. Ihr dürft euch also freuen auf einen ganz besonderen, spannenden Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Sugata. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder ein Interview haben, denn unsere Gespräche kommen sehr, sehr gut an bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Herzlich willkommen, lieber Sugata.
Ja, wunderbar. Das freut mich auch sehr, dass die Resonanz da ist. Und ich freue mich auch über die Fragen, die jetzt von dir kommen werden. Also ich finde auch, das ist eine spannende Serie und Tantra ist ein wirklich großes Thema, was noch immer in den Medien unterschätzt wird.
Das stimmt. Und heute wollen wir ja über was ganz Wichtiges sprechen, und zwar einen wichtigen Begründer für Tantra im Westen, und zwar den indischen Lehrer Osho, auch Bhagwan genannt, der in Pune gelebt hat. Und du warst ja auch selber dort, dazu kommen wir gleich. Aber magst du ein bisschen erstmal was über die Person Osho erzählen? Wer war das? Wo kam er her? Er ist ja nun in Indien geboren, das heißt, er ist ja eigentlich durch den Hinduismus geprägt worden.
Also er ist durch die indische Kultur geprägt worden. Erstmal seine Lebensdaten. Er ist in Mittelindien, Maharashtra, geboren. Er war eine Zeit lang Philosophielehrer dort an der Universität in Jabalpur. 1931 geboren, also noch Indien war noch britische Kolonie damals, und er ist 1990 gestorben, also schon im Alter von 58 Jahren. Ja, und 13 Jahre lang davon war ich Schüler von ihm. Ich würde sagen, spiritueller Meister war er und hatte eine starke und wachsende Anhängerschaft. Also 1977 in Pune habe ich ihn getroffen. Er ist stark geprägt durch Indien, allerdings mehr, er kommt aus einer Jaina-Familie. Das ist eine andere indische Religion, eine kleine Religion. Und er hat in Indien alle Philosophien studiert, auch westliche Psychotherapien, Philosophien, politische Ideologien, also alles, was er kriegen konnte. Ich habe auch mal seine Bücher verpacken geholfen in Pune. Dann weiß ich so, was er so alles gelesen hat. Ein richtig kluger Typ und eine weltweite Wirkung hat er. Und er war skandalös von Anfang an, als er anfing, große Reden zu halten in Indien. Das hat 1968 begonnen. Er war umstritten, so würde man das heute nennen, und ist es bis heute immer noch.
Ja. Genau, weil Indien, Tantra kommt zwar aus Indien und man setzt mit Tantra ja auch eine gewisse Freizügigkeit gleich, eben auch in der Sexualität. Im traditionellen Indien ist das aber überhaupt nicht so. Ja? Und dann kommt dann also ein Guru, der so ganz anders ist, was natürlich nicht so gut ankam, wahrscheinlich in der indischen Bevölkerung, in der indischen Gesellschaft. Wie kam es denn dazu, dass er einen Ashram gegründet hat in Pune? Weißt du da was darüber?
Ja, erstmal zusammen umstrittenen. Indien ist prüde, auch heute noch, so würde man das sagen, sexuell verklemmt. Man war damals, als ich in Indien war, durfte man in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten, durch die Straßen gehen und schon gar nicht sich küssen in der Öffentlichkeit, dann riskierte man, verhaftet zu werden. Ja, also die tantrische Kultur im engeren Sinne, es gibt auch indigenen Tantra und chinesisches Tantra im weiteren Sinne, aber die tantrische Kultur im engeren Sinne kommt aus Indien. Indien hatte sehr liberale, libertäre Strömungen, aber das heutige Indien ist prüde, auch durch die britische Kultur, durch die britische Herrschaft jahrhundertelang. Und das britische Indien ist ja auch sowas von prüde. Das viktorianische 19. Jahrhundert hat Indien enorm geprägt. Ja? Also da kam eine indische Prüderie mit der viktorianischen britischen zusammen und hat das heutige Indien geprägt. Und Osho wurde bekannt auch durch Bücher wie From Sex to Superconsciousness. Also von Sex kann man das Superbewusstsein erlangen. Und es war ein Schlag ins Gesicht für die Inder wie Gandhi. Die sagten einfach, du musst keusch und am besten auch noch arm sein und den heiligen Weg gehen. Und Sexualität ist Pfui Teufel. Ja.
Wie bist du denn jetzt speziell nach Indien zu Osho gekommen, in seinen Ashram?
Ja, es kam sozusagen, ich kam aus dem Osten, kann man sagen. Also der wurde ja berühmt, der indische Ashram, durch Leute aus dem Westen, die dahin kamen, aus der psychotherapeutischen Bewegung und Encounter-Gruppen und Human Growth Movement und so. Und ich kam aus dem Osten, weil ich war vorher über ein Jahr lang in Südostasien gewesen, war ein halbes Jahr in Thailand im buddhistischen Kloster, der buddhistische Weg, am Mönchsweg war mein Weg. Also auch ein zölibatärer Weg, weil ich dort Erfahrungen gemacht habe, die einfach wow waren. Die waren irgendwie Transzendenz. Ich war ekstatisch durch Achtsamkeit. Und dann wollte ich als Mönch erleuchtet werden und immer durch schön brav meditieren und Selbstbeobachtung, Achtsamkeit. Und dann wird die Erleuchtung schon irgendwann kommen. Obwohl ich ja auch, sagen wir mal, ein sexpositiv geprägt war, als ich dahin kam. Aber durch diese Meditationserfahrung hatte ich was, wo ich sagte, das ist ja noch besser als nur so ein kurzer Orgasmus ab und zu mal. Da habe ich was entdeckt, was noch besser ist. Und dann kam ich aus dem Osten. Also ich kam mit dem Schiff aus Malaysia rüber nach Südindien, war ein paar Monate in Südindien und kam dann so als Backpacker in Asien an den Ashram in Pune. Und es war eine wilde Szene da. Das war 1977 und ich habe ihn gesehen und da war so das Gefühl, wenn es denn einen Erleuchteten gibt heutzutage im 20. Jahrhundert, dann er. Ja, der war so präsent, der hatte so eine Ausstrahlung, ihm in die Augen zu schauen, ihm zuzuhören, war sowas wie die Essenz von Religiosität überhaupt. Und drumherum war dieser wilde Ashram, das war wie so eine ongoing Party. Da war immer was los, da waren Tänze, wer war gerade mit wem liiert und hatte hier und da und dort ekstatische Erfahrungen und Wow-Gefühle und Aha-Erlebnisse. Also es war wild und durcheinander und für mich ein bisschen zu weltlich. Ich kam ja aus dem Kloster damals, aber ich habe mich doch angezogen gefühlt. Aber im Zweifel, ob Sannyasin, also sein Schüler werden, für mich der richtige Weg ist.
Wie lange warst du denn bei ihm im Ashram?
Also ich war immer mal wieder. Ich war insgesamt 4 oder 5 Mal in Indien, zusammengenommen 2 Jahre, hauptsächlich im Ashram in Pune. Der Rest von Indien hat mich dann immer weniger interessiert, obwohl ich mal Indologie im Nebenfach studiert hatte und die indische Kultur schon nach wie vor interessant finde. Aber da war halt, das war mein Weg und da wollte ich eben Erfahrungen machen, die mich freier machen, lockerer, sinnlicher, hingebungsvoller, liebesfähiger, heiler, ganzheitlicher Heilungsweg einfach. Und dazu war dieser Ashram in Pune super geeignet, wann der gegründet wurde, hast du eben auch noch gefragt. Der kam so, die Vorform kam aus Bombay, also damals Mumbai heißt es heute. 1968 und Folgejahre hat er, fing er an, so Schüler um sich zu versammeln in Bombay, und dann wurde das zu klein. Das war so eine kleine Wohnung, da konnten halt nur so 12 Leute zusammensitzen. Und dann haben Geldgeber ihm den Ashram in Pune gekauft, und da konnte sich die Bewegung dann so richtig entfalten und zum, wie man damals sagte, Esalen des Ostens werden. Also Esalen ist sozusagen der Hauptort der Human Growth Bewegung in Kalifornien gewesen, südlich von San Francisco, wo die neuesten und wirklich grandios wirksame Therapien entwickelt wurden. Und auf der östlichen Seite in Asien gab es dann eben Pune. Ja, Esalen und Pune waren so die Spitzen der menschlichen Entwicklungsbewegung damals. Mhm.
Ja, du hast das eben sehr schön erzählt. Und klar, die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, das war ja auch so die Hippie-Ära, die Flower-Power-Ära, Make Love, Not War. Überhaupt Liebe und so eine gewisse Unschuld und auch sexuelle Freiheit waren ja etwas, was eigentlich so in der Luft lag, allgemein. Ja. Und deshalb, denke ich mal, viele Menschen verbinden ja auch heute noch Tantra eben mit freizügiger Sexualität. Ich denke, vieles hat damit zu tun, eben mit Osho, der in dieser Zeit erspürt hat, was Menschen benötigen, nämlich eine größere sexuelle Freiheit eben auch, diese Verklemmtheit, diese Prüderie ein wenig aufzubrechen. Wie war das? Weil du sagtest schon, jeder war mit jedem zusammen. Wie sah das aus? Es gab ja auch diese berühmt-berüchtigten Encounter-Gruppen, wo Menschen, ja, was war das überhaupt? Wo Menschen einfach zusammenkamen in Gruppen und wo eben alles stattfinden durfte. Warst du auch in solchen Encounter-Gruppen?
Ja, ich war auch in Countergruppen Osho. Das war eine der ersten Gruppen, in die Osho mich geschickt hatte, nach unserem Date. Man hat ja individuelles Gespräch mit dem Meister gehabt, und der hat dann gesagt, oh, was brauchst du jetzt? Und da hat er mir in Bionenge die Gruppe, in Countergruppe und Vipassana war eben meine Meditation, eigener Weg, hat er empfohlen. Und dann sagte er, first you do encounter with Swami Ananda Tirtha, ja, also der Paul Lowe damals. Und ich habe tatsächlich die 7-Tage-Encounter-Gruppe, das war so die wildeste und konfrontierendste Gruppe überhaupt, die es damals gab. Und rückwirkend würde ich auch sagen, also das ist Therapie und Begegnung und Selbsterfahrung bis an die Grenzen treiben. Dafür war sie berühmt und berüchtigt, und zu Recht, würde ich sagen. Ja.
Ja, was fand da statt zum Beispiel 7 Tage lang? Was kann man sich vorstellen unter diesen Encounter-Gruppen? Wie war das bei dir auch, als du da reinkamst? Du kamst ja nur auch gerade aus dem Kloster. Es war wahrscheinlich ein Schock für dich, oder?
Nein, also es war so, ich war auch schon irgendwie ein sehr mutiger Grenzgänger damals. Ich wollte es wirklich wissen, und das waren halt die Gruppen, wo man so Erfahrungen machen konnte. Therapy Chambers nennt man. Die waren eben im Souterrain, und da waren gepolsterte Wände. Wenn einer im Wutanfall jemand anders an die Wand schmeißen wollte, dann war die wenigstens gepolstert, ja. Also, und da hatte man natürlich auch erstmal Angst davor, vor der Konfrontation. Es war hauptsächlich eine psychische Konfrontation, aber in den damaligen Zeiten wurden auch physische Konfrontationen zugelassen. Also es gab tatsächlich auch sowas wie Schlägereien dort, wo man sich persönlich angriff, und Ringkämpfe und so. Also das bringt einen natürlich rechtlich an die Grenzen. Also heutzutage ist das undenkbar. Aber diese Grenzerfahrung, die ja auch auf Gurdjieffs Weg und so gemacht werden, manche Leute kommen eben aus der Reserve nicht wirklich durch Reden und auch Emotionen nicht, sondern die müssen angefasst werden. Und da ist wirklich was passiert. Da gab es auch, man hatte auch Sex in diesen Gruppen, und also Vergewaltigung würde ich nicht nennen, aber es war sehr konfrontierend und auch für viele befreiend, aber heutzutage ist man viel sensibler in dem Bereich und würde sagen, um Gottes Willen, es kann Trauma dahinter lassen. Das darf man nicht. Und rückblickend muss ich sagen, okay, wie viele Befreiungserfahrungen gab es da und wie oft wurden Traumata ausgelöst, muss man eigentlich fair bilanzieren. Es waren andere Zeiten.
Es waren andere Zeiten, ja, ganz genau. Das Interessante ist ja, wie du gesagt hast, Osho hat sich hat ja für vieles verbunden. Einerseits Spiritualität, Philosophie, aber eben auch Psychologie, ja. Und ich glaube, das war auch seine große Stärke, dass er Menschen auch emotional befreien wollte, dass er ihnen den Raum geben wollte, Emotionen auch rauszulassen. Ja, deshalb eben auch, wie du sagst, in den Encounter-Gruppen, da ging es eben auch mal rauer zu, was übrigens jetzt auch noch gemacht wird. Also dieses Fighting, dieses Raufen, da gibt es auch spezielle Gruppen, die genau das machen, weil man eben durch diesen Körperkontakt, dieses miteinander spielerisch kämpfen, man eben auch tiefe Emotionen herauslassen kann. All das hat er ja vereint. Und erzählen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es gab ja nicht nur diese Encounter-Gruppen, es gab ja ganz viel eben auch Meditation. Er ist ja bekannt geworden, auch gerade seine dynamischen Meditationen. Also sein Erbe, ich war leider nie in Pune, aber seine Meditationen finde ich hervorragend, weil er hat damals sehr klug erkannt, viele westliche Menschen, die können gar nicht stillsitzend meditieren, so wie die Inder, das ist nicht deren Kultur, sondern sie sind viel zu gestresst und im Kopf. Sie müssen erstmal über den Körper Stress loslassen und deshalb diese bewegten, dynamischen Meditationen, was ganz neu war in der damaligen Zeit. Was waren deine Erfahrungen damit?
Also mit den bewegten Meditationen. Ich lebe ja hier in Greven im Münsterland jetzt auch als Meditationslehrer und ich weiß, dass die Leute nicht aus ihrem Kopf rauskommen in die Tiefe der Körpererfahrung, der Sinnlichkeit, der Transzendenz, wenn sie im Normalfall sich nicht bewegen und ein bisschen erschöpfen, wie man sich im Sport erschöpft, beim Jogging zum Beispiel, beim Tanzen oder im Fitnessstudio. Oder auch, ich gebe auch Kurse Sauna und Meditation, wo man einfach in der Stille, einfach durch diese starke Körperbeanspruchung plötzlich in eine Art Entspannung kommt, die man sonst nicht hat. Einfach hinsetzen, die Augen schließen und dann kommt es Satori schon, so einfach ist es nicht. Und das hat Osho damals erkannt. Das gilt auch teilweise für die Inder, aber speziell für die westlichen Menschen, die doch einfach eher eine Stresskultur, eine Leistungskultur, eine höher, schneller, weiter Kultur haben und da in die Stille kommen. Und jetzt lasse ich mal einen Moment der Stille eintreten. Also dieses, ja, jetzt einfach mal durchatmen. Und das hat er wunderbar verkörpert. Einerseits gesagt, ja, geh ran und kämpfe oder strebe oder versuch's und sei wild und dynamisch und dann wieder nichts. Diese Stille, diese Vielfalt war enorm. Er hat ja auch, Vipassana war eben meine Meditation, das ist diese uralte buddhistische Meditation der Stille, den Atem beobachten, nichts tun. Einfach sich in die Leere, ins Nichts reinfallen lassen. Und da gab es 2 Wochen stille Seminare. Man hat einfach 2 Wochen geschwiegen, jeden Tag, ich glaube, es waren 14 Stunden oder so meditiert, im Schweigen gegessen, nichts weiter als das. Oder vielleicht hat man die dynamische Meditation am Morgen noch gemacht. Die dynamische ist eine Express-, also eine Ausdrucksmeditation, wo man wild werden darf, schreien darf, hüpfen darf. Und dann plötzlich kommt dieses da. Jetzt still. Und für wenn man sich so erschöpft hat, vorher ist man einfach da und erfährt so eine Art von Präsenz, die man sonst im Leben nicht hat, weil man irgendwie immer nur rennt, irgendwo hinrennt und gar nicht richtig weiß, wohin und wofür. Ja.
Ja. Ach, das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja. Die dynamische Meditation, die ist sehr, sehr anstrengend. Sie dauert eine Stunde. Es ist auch körperlich anstrengend, ja. Also die verschiedenen Teile. Also erstmal, ich habe es gar nicht mehr alles genau im Kopf. Es ist also Hüpfen, ho, ho, ho. Aber es fängt an, glaube ich, mit chaotischem Atmen. Also es sind alle möglichen, jeweils 15 Minuten verschiedene Dinge, die man tun muss, was auch den Körper erschöpft, wie du gesagt hast. Und aus dieser Erschöpfung heraus in die Stille zu gehen, das ist was ganz Besonderes. Und da hat er geniale Meditationen erschaffen, die wirklich einfach so gut tun.
Ja, und viele psychosomatische Kliniken im Westen, auch in Deutschland, praktizieren die, weil die wissen, na, die wissen die Wirkung zu schätzen. Und überhaupt die Szene der ganzheitlichen Therapien, psychosomatischen Therapien, Körperpsychotherapien ist sehr stark beeinflusst von Schülern von Osho. Also sie gehören, würde ich sagen, heute zu den besten Therapeuten, die es da gibt, weil sie einerseits diese westlichen Psychotherapien, dieses ganze Wissen hat, die westliche Psychologie hat ja auch einiges errungen an Erkenntnissen, verbunden hat mit den asiatischen Techniken, indischen, chinesischen und anderen, der Einkehr in die Stille, also der Mystik. Also die Mystik, würde ich schon sagen, ist die Essenz, auch bei Osho, von Spiritualität überhaupt, die ist die Essenz von Tantra. Und ich bin hier auch ein Theologen zugange im Münsterland und da die einige wissen das, vor allem die katholische Theologie hat einen Bezug zur Mystik. Da gibt es einen großen Theologen aus der Schweiz, Karl Rahner, der hat gesagt, der Christ des 21. Jahrhunderts wird ein Mystiker sein oder gar nicht sein. Das heißt, wir haben ja überall die Kirchenaustritte, die verlieren den Glauben, das sind die Missbrauchsfälle in der Kirche und wo ist der Bezug zu Gott? Ja, die treten einfach aus, weil die kirchliche Religiosität ist nur noch formell. Der Bezug zur Mystik, also zur direkten Gotteserfahrung oder Seinserfahrung ist verloren gegangen. Also die Mystik. Und wie kommt man da hin? Und Osho? Also Tantra, Osho hat gesagt, Tantra wird die Religion des 21. sein, ja. Was deine Prognose. Also im Moment sehe ich noch nicht so viel davon. Yoga ist schon eher, Yoga ist überall da. Und Tantra und Yoga haben ja auch eine enge Beziehung. Manchmal sagen auch Tantra, nennt man auch Tantra-Yoga. Und Tantra ist vielfältig. Der Dalai Lama ist auch ein Tantriker. Der geht halt den rechtshändigen Weg und auch schon den linkshändigen und so weiter. Das hatten wir ja auch in den letzten beiden Talks schon. Ja. Also es ist der Wilde unter den Tantrikern. Und deswegen wird er manchmal Neotantriker genannt. Und ganz wichtig, neben dem Körperlichen und der Befürwortung des Sinnlichen und auf jeden Fall des Mystischen, ist auch der Humor noch zu nennen. Also von Religionswissenschaftler wird er als Crazy Wisdom Master eingeordnet. Das heißt, er durch paradoxe Intervention lehrt er, so würde man das psychologisch nennen. Das heißt, er macht Witze, er provoziert, um die Leute aus ihrer Reserve zu bringen und ins schlichte, einfache, akzeptierende Sein hineinzuschubsen. Einfach durch irgendeine Lehre, du musst das tun und das tun. Der Katechismus, der christliche Katechismus ist ja obsolet, geht nicht mehr. Jetzt machen wir einen neuen Katechismus und dann werden wir die Beziehung zu Gott schon hinkriegen. Nein, 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 der ist da viel anarchischer. Der sagt, wirf alle diese Schablonen ab, also diese Anleitungen, wohin du kommst in die Persönlichkeitsverbesserung. Nein, sei einfach da in all deinem Freiheit und Präsenz.
Genau.
Und sein Weg war eben auch die Provokation, ja, und er hat manchmal hat er jeden Vormittag einfach eine Viertelstunde lang nur Witze verlesen und der ganze Saal hat sowas von gelacht und Lachen, sowas Befreiendes. Also der ganze Körper, es gibt ja auch Lachloga, der wird durchgeschüttelt durch diese Bewegungen. Man löst sich von dem Glauben an Strukturen. Die Pointe in einem Witz ist ja der Aufbau einer Spannung und dann platzt die Spannung und dann lachst du und du bist diese Schablone, diese einengende Schablone los. Und er hat alle Religionen und überhaupt alle Ideologien durch seinen Spott der Lächerlichkeit preisgegeben, weil das war für ihn der Beweg der Befreiung.
Das finde ich so toll an ihm. Du hast das eben wunderschön beschrieben. Eben auch die Vielfalt, weil die meisten Religionen oder überhaupt die meisten Menschen reduzieren. Sie meinen, die Erleuchtung erlangt man nur, indem man eben betet oder meditiert. Und bei ihm ist es eben die Vielfalt. Und das ist auch meine Ansicht von Tantra, dass wir alle unsere Aspekte, die wir im menschlichen Sein haben, erkennen und leben sollten. Ja, also es gibt ja dieses Bild der sieben Energiezentren, der Chakren, und die stehen alle für unterschiedliche Lebenserfahrungen und Erkenntnisse und sie sind alle gleichwertig. Also dieses Animalische ist genauso wichtig oder Sexuelle ist genauso wichtig wie eine Herzlichkeit, Herzöffnung oder eben auch Mystik, die geistige Verbindung zum Sein. Und dieses alles zusammen, das macht für mich eben auch Tantra aus. Und alles zulassen zu können, ohne es zu bewerten. Und das fällt vielen Menschen sehr schwer, weil wir bewerten sehr gerne. Und ich glaube, deshalb hat Tantra es immer auch noch sehr schwer, dass Menschen einen Zugang zu finden, weil das für viele Menschen ein Bild ist, das sie schwer verstehen können.
Ja, das stimmt. Also die Vielfalt und die 7 Chakren hast du ja auch erwähnt und so. Und das nicht bewerten, er würde sogar so weit sein, da sagt, das Bewerten hat auch seinen Platz. Wir bewerten ja auch unsere Nahrungsmittel, wir bewerten, mit welchen Menschen wir uns umgeben wollen, alles, das hat seinen Platz. Also so wie jedes Chakra seinen Platz hat, ja. Da ist das Herz und da ist das Kommunikationschakra, da sind die... Das 6. und 7., das zur Transzendenz führt, da ist das Überlebenschakra, das 1., wo wir einfach für unser Einkommen und gesundheitliches Überleben sorgen müssen und so weiter. Alles hat seinen Platz, diese Vielfalt. Und dann auch die Essenz und die Weisheit der verschiedenen Religionen einzubeziehen. Ja. Ich weiß ja, in Indien ist der große religiöse Konflikt, ist der zwischen Hindus und Moslems. Da gibt es richtig heiße, blutige Streits immer mal wieder. Und in Gujarat und an vielen anderen Stellen. Und er hatte an seinem Ashram, Ashram ist ja kein Muslimbegriff, sondern ein Hindu- oder Jaina-Begriff oder buddhistischer Begriff, eher Hindu. Und da gab es Sufi-Tänze. Und als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, was? Ist der komplett durchgeknallt in Indien? Sufi-Tänze, buddhistische Vipassana-Meditation, westliche Encounter-Gruppen an einem indischen Ashram? Also entweder der ist wirklich erleuchtet oder er ist komplett durchgeknallt und irgendwann kommen die Weißkittel und führen ihn ab. Ja? Also der so provozierend ist es dort. Und aber die islamische Kultur hatte ihre Weisheit in den Sufis zum Beispiel. Und die haben getanzt, die haben den Drehtanz gemacht, die haben Sikra-Meditation. Alles das war sehr willkommen an diesem indischen Ashram. Und eben auch die westlichen Psychotherapien bis hin zu der sexpositiven Richtung, die ja in Deutschland oder in Europa im Westen von Wilhelm Reich ausgeht, der eben in den 20er Jahren sein Buch Die sexuelle Revolution veröffentlicht hat, ein Freud-Schüler, ja, also auch aus der Psychotherapie kommend, und er sagt, dem Körperpanzer öffnen, also wirklich auch animalisch sein, diesen Orgasmus zulassen, ein vibrierender, pulsierender, vitaler Körper zu sein, ist die Essenz von Gesundheit. Und dann haben wir auch keine Faschisten mehr. Der faschistische Charakter ist der von einem sexuell Unterdrückten, sagt er. Und was für eine politische Vision eröffnet sich da, wenn wir sagen, wenn wir uns nur erlauben, die direkte sinnliche Erfahrung und nicht wie im Christentum die sexuelle Unterdrückung mehr, die dann zu den Übergriffen im Zölibat führen und Missbrauch und so weiter, sondern vibrierende, pulsierende, freudige, strahlende Körper, die die Sinnlichkeit genießen. Und dann hört die Welt auf mit den Kriegen. Ich meine, so einfach ist es nicht. Es ist ein bisschen komplizierter in der Politik, aber ja, diese Essenz, diese Strömung der körperlichen, sinnlichen, sexuellen, mystischen Befreiung auch, die ein starkes anarchisches Element hat, eben also gegen Dominanz und Unterdrückung, war bei Osho in seinem Ashram präsent.
Ja. Oh, wie schön. Ich hätte jetzt so Lust, ich würde mich jetzt gerne in den Ashram beamen und einfach nur sein und meditieren und Freude haben mit den Menschen. Also es kommt mir fast vor wie so ein kleines Paradies. Schade, dass ich damals nicht da war. Inzwischen lebt Osho ja leider nicht mehr. Aber sein Erbe, seine vielen, vielen Bücher und seine Meditationen, die hat er uns hinterlassen. Und die sind so wertvoll und kostbar und prägen eben auch das, was viele moderne Neo-Tantra-Schulen eben machen, die eben auch versuchen, sein Wissen auf ihre Art und Weise weiterzugeben.
Ja. Ich möchte noch ein paar Sachen hinzufügen. Das eine ist, dass auch die Sannyas-Bewegung, wie jede religiöse Bewegung, einen orthodoxen Flügel hat. Da versteift sich auch was. Also man kann sehr viel auch an dieser Bewegung kritisieren, auch an der Person von Osho. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das würde einfach noch vielleicht ein weiteres Postkant brauchen. Also auch Osho hat den Charakter, hat ein Ego, hatte ein Ich, war gesellschaftlich geprägt, hatte seine Einschränkungen. Das hat zu verschiedenen Defiziten in der Bewegung geführt, politische, unkluge Verhaltensweisen in den USA und an anderen Orten. Er wusste über die Mutter-Kind- und Eltern-Kind-Bildung viel zu wenig. Die Wissenschaft wusste damals auch noch nicht so viel. Also es sind Kinder in den Ashrams nicht gut behandelt worden. Die Bedeutung der Bindung wurde nicht wertgeschätzt. Und also da gibt es einiges dazu zu sagen. Da müsste man noch genauer sein. Aber die Essenz, die mystische, die sinnliche, die Sexpositive, die Liebeskultur, die dort entstanden ist und Liebe nicht nur als etwas Emotionales oder Geistiges verstanden, sondern auch die körperliche Liebe, das ist ja sozusagen die positive Essenz, die er hinterlassen hat. Und er ist jetzt in der Nationalbibliothek in Indien aufgenommen. Vorher war er verfemt dort. Aber ich glaube, ich habe gerade gelesen, neben Mahatma Gandhi ist er der einzige Autor, der dort da aufgenommen wurde. Ja, das ist ja so, wenn Jesus lang genug tot ist, dann kann man ihn toll finden. Ja, und so ein bisschen in diese Richtung geht es auch bei Osho. Ja, also. Und die Einordnung als Crazy Wisdom Master, als Humoristen, als Provokateur im positiven Sinne, die sollte auch nicht vergessen werden.
Ja, unbedingt. Zugatha, wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Es ist immer so wunderschön, mit dir zu reden und dir zuzuhören, weil du hast so ein tolles, wunderbar tiefes, gelebtes Wissen. Und das ist ja auch was Besonderes, noch jemanden zu treffen, der ja auch wirklich dort auch war in den Ashrams, weil es ist ja auch schon eine Weile her. Und von daher ist es was ganz, ganz Besonderes, mit dir darüber zu reden. Und auch das Wissen, das hatte ich auch dich natürlich sehr geprägt in deiner Arbeit. Du hast ja auch ein Buch über Tantra dann geschrieben. Du arbeitest ja auch, machst ja auch Workshop, bist Redner. Magst du noch irgendwas sagen zu irgendeiner Sache, die im Moment dir am Herzen liegt, was du im Moment versuchst in die Welt zu bringen?
Ja, auch die Vielfalt. Ich bin anders als Osho. Ja, ich bin, manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe auf den Schultern von Riesen und da kann man ja leicht Brücklichkeiten von sich geben. Aber die Zeiten entwickeln sich auch und so irgendwie die Aufrüstung in der Gesellschaft, der Zerfall der Werte, das bewegt mich sehr stark, bin auch insofern politisch aktiv und natürlich im Nahraum auch therapeutisch und als Lebensberater. Ich baue im Münsterland da gerade so eine kleine Gemeinschaft auf. Und was mir wichtig ist, ich gehe deswegen auch auf religiöse Autoritäten zu, wo immer ich kann, ist das, ich habe jetzt in Münster entdeckt, da gibt es einen Theologen, der spricht von einer, wie hat er es genannt, also transreligiösen Theologie. Und da, die gab es auch im Zweiten Vatikanischen Konzil schon, also dass man sagt, nicht nur eben der christliche oder gar katholische Weg ist der Weg zu Gott, zum Ganzen, zum Heiligen, zum bei sich selbst ankommen, sondern es gibt deren viele. Und dass die Kulturen, die verschiedenen Religionen und auch säkularen Philosophien und politischen Ideologien nicht mehr gegeneinander kämpfen müssen, dass man sagt, Transzendenz als das verbindende Element, was uns Gott oder der Natur oder dem schlichten So-Sein nahe bringt. Und dann ist Frieden möglich, dann lösen sich Konflikte, dann ist psychosomatische Heilung möglich. Also mich verbinden mit solchen Menschen, die das verkünden, die darum wissen, ja, und nicht einfach nur irgendein Buch haben, der Koran ist heilig oder die Veden oder das Kapital von Karl Marx. Nein. Da kommen wir nicht weiter auf dem Weg, sondern wir brauchen wirklich Transzendenz und auch das Sinnliche zu akzeptieren und nicht Sexualität kommt nicht vom Teufel und der Teufel als Gegner von Gott, sondern ja, also die sexuelle Erfahrung, die Liebeserfahrung kann eine Transzendenz sein und ich würde sogar sagen, die Liebeserfahrung ist sogar der Königsweg zur Transzendenz.
Genau. Und du hast da wirklich jetzt was sehr, ein sehr schönes Schlusswort gesagt. Genauso ist es. Verbinden. Tantra bedeutet ja, sich zu verbinden. Und Liebe ist nichts anderes, als sich zu verbinden mit Menschen und jeden sein lassen zu können. Und ich glaube, deshalb ist Tantra eigentlich die Zukunft für unsere Erde, wenn Menschen nicht die Unterschiede erkennen, sondern das Verbindende. Wir sind alles Menschen und wir wollen glücklich sein. Wenn wir das lernen könnten, ich glaube, dann wird unsere Welt schöner werden.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort von dir.
Mein lieber Sugata, ich danke dir so sehr für dieses wieder wunderbare Gespräch und ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und lest mal was von Osho. Er ist wirklich sehr unterhaltsam, es ist überhaupt nicht langweilig, seine Bücher zu lesen und sie sind noch genauso modern wie damals.
Ja, es gibt 400 Bücher von ihm in Sprachen, ja.
Wahnsinn. Ich wünsche uns allen eine schöne Woche. Ganz lieben Dank, Sugata. Bis bald. Tschüss.
Bis bald wieder. Tschüss.